WDR 5. Neugier genügt. Mit Ralf Erdenberger.
Zu Gast in der Redezeit ist kein Minister, der etwas verteidigt, sondern ein Philosoph, der etwas verteidigt, und zwar den Pazifismus. Guten Morgen, Olaf Müller.
Schönen guten Morgen.
Sie haben sich kürzlich hingesetzt und ein Essay geschrieben. Und darin argumentieren Sie, dass der Pazifismus keinesfalls überholt sei, sondern auch jetzt noch, während des Krieges in Europa, in der Ukraine, noch ein sehr stimmiges und attraktives Weltbild. Woher kam der Impuls, das aufzuschreiben?
Der Impuls kam natürlich von dem widerwärtigen, abartigen, verbrecherischen Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Das war der Moment, wo mich viele gefragt haben, ob ich meinen Pazifismus allen Ernstes noch weiter vertreten kann. Und ich habe mich dann im Sommer hingesetzt und mir gesagt, statt immer nur kurz drüber polemisch zu streiten, mündlich, muss ich mich einfach hinsetzen und ausprobieren, ob ich das kohärent niedergeschrieben kriege. Und das war ein Experiment, das mit offenem Ausgang war und mich am Ende aber doch so sehr überzeugt hat, dass ich weiterhin sagen kann, ja, ich bin immer noch Pazifist.
Woher kamen diese Stimmen, die Sie damit motiviert haben?
Ich kriegte wütende E-Mails, mich haben Freunde und Verwandte gefragt. Ich habe von den Studierenden die Frage bekommen, nicht nur skeptische Fragen natürlich. Einige haben auch gesagt, hier, irgendwer muss sich mal dazu äußern. Aber der Gegenwind war doch sehr, sehr stark.
Wenn Sie sagen von Studierenden, dann haben Sie Ihre Thesen bereits an der Uni vertreten.
Ja, ich habe gleich im März, das ist ja in den Semesterferien gewesen, ein außerplanmäßiges Kolloquiumstreffen einberufen. Und wir haben uns sehr zögerlich versucht, über die Lage zu verständigen. Und das ging sehr kontrovers zu und ich war da auch noch sehr, sehr unsicher. Und in den folgenden Monaten gab es immer wieder Diskussionen und Gespräche.
Aber das ist eben Philosophie, oder? Es
so
darf kontrovers zugehen.
Ja, das muss so sein.
Auch mit jungen Leuten.
Ja.
So, aber dann müssen wir auch wissenschaftlich vorgehen, auch wenn es Philosophie ist. Oder gerade dann müssen wir eine Grundlage schaffen und mal fragen, was Pazifismus ist. Und lassen Sie mich das nicht so akademisch einfädeln, sondern mit einem kleinen Augenzwinkern. Wenn der Kanzler über Wochen und Monate zögert, schweres Gerät zu liefern, in dem Fall jetzt gerade Leopard 2 Panzer. Und dann auch noch rauskommt, dass, wenn man liefern wollte, die eigentlich gar nicht einsatzfähig sind, die Geräte. Ist das nicht ein versteckter Pazifismus?
Ja, das ist eine sehr reizvolle Betrachtung auf dieses überraschende Agieren unserer Regierung und auch unserer Rüstungsindustrie. Ich würde mal so sagen, vielleicht sollten wir davon wegkommen, zu fragen, Pazifismus ja oder nein. Vielleicht ist das eine Skala. Man kann sehr extrem in diese Richtung Pazifismus gehen oder weniger extrem. Und da scheint mir schon das Verhalten unseres Kanzlers wesentlich pazifistischer zu sein im Komparativ als beispielsweise das Säbelgerassel unserer britischen und polnischen Freunde.
Zumal die Briten gerade erklärt haben, dass sie den stärksten Panzer, den sie haben, liefern.
Ganz genau.
Das ist ja nicht nur selbe Gerasse, sondern das ist tatsächlich selbe Liefern.
Das ist eine kriegerische Handlung. Es ist nicht selber ein Beitritt zum Krieg, aber es ist eine martialische, kriegerische Handlung. Und Pazifisten würden der Tendenz nach vielleicht sagen, wenn sie nicht sich auf den Extrempol festnageln lassen wollen, je kriegerischer eine Handlung, umso moralisch zweifelhafter und umso gefährlicher.
Muss man dabei aber nicht im Blick haben, was die andere Seite tut. Denn wenn da eine kriegerische Handlung passiert, ist dann die Reaktion darauf auch moralisch zweifelhaft?
Selbstverständlich ist das eine Frage, die sehr, sehr schwer zu klären ist. Und wir haben auf der Seite der Russen eine absolut eindeutig moralisch verbrecherische Handlung. Daran gibt es gar nichts zu rütteln. Und jetzt ist die Frage, wie sollen die Reaktionen darauf aussehen? Mhm. Und es ist völlig klar, dass man erstmal den Impuls hat, den Angegriffenen zur Hilfe eilen zu wollen. Diesen Impuls hat, glaube ich, jeder anständige Mensch, den habe ich auch. Und die Frage ist aber, wie man das machen kann unter den konkreten Bedingungen, unter denen wir dort stehen. Und da würde ich sagen, ist es alles andere als ausgemacht, dass die Gegenwehr mit Waffengewalt der bessere Weg ist.
So, und jetzt einmal zur Definition des Pazifismus. Was verstehen Sie darunter?
Ja, also vielleicht sollte man zunächst mal eine Form von Pazifismus abräumen, die in den Köpfen herumspukt und sicher nicht das Optimum ist. Und das wäre die Aussage der gesinnungsethischen Pazifisten, die sagen, komme was wolle, Einsatz militärischer Gewalt ist immer moralisch falsch, Waffenlieferungen sind immer falsch, Waffenproduktion ist immer falsch. Und dann machen sie die Augen zu und verschließen ihr Herz und kümmern sich nicht weiter um die Realität und glauben dadurch eine reine Weste behalten zu können.
Mhm. Und damit öffnet man die Tür. oder das Tor, die Grenze für eine Aggression des anderen, der sich eben an diese Maßstäbe nicht hält.
Das auf jeden Fall ist eine Gefahr dieser Position. Die Gefahr ist aber auch eine Selbstüberheblichkeit und eine Arroganz. So, und jetzt versuche ich den Pazifismus, den ich vernünftig finde, wesentlich vorsichtiger einzutüten und zu sagen, je kriegerischer, desto moralisch zweifelhafter. Wir müssen aber immer genau auf die Situation gucken. Ab welchem Punkt müssen wir vielleicht doch mit dem Gedanken spielen, Waffen einzusetzen? Und da wird der Pazifist, anders als seine Gegnerin, wesentlich länger zaudern und zögern. Das macht der Kanzler ja auch verblüffend lange, aber längst nicht so stark, wie ich mir das als Pazifist jetzt wünschen würde. Ich finde schon, die Waffenlieferungen, die wir gebracht haben, waren total gefährlich. Und die Frage ist jetzt einfach, wie bewerten wir diese Form von Gefahr? Woher wissen wir, was die Folgen unserer Waffenlieferungen sein werden? Und da mache ich mir riesige Sorgen um alle Seiten in diesem Streit, die so sicher zu wissen glauben, was die Folgen sein werden. Und da bin ich Philosoph genug als Erkenntnistheoretiker, dass es mir leid tut, denen entgegenrufen zu müssen. Das wisst ihr alles gar nicht. Ihr könnt in die Zukunft nicht reinschauen. Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr riskiert. Und deshalb bin ich dafür, an der Stelle lieber vorsichtig zu sein.
Aber wenn man deshalb zögert, weil man nicht weiß, was kommt, könnte man doch genau einen großen Fehler begehen. Und dann kommt etwas, was man auch nicht mehr unter Kontrolle hat.
Ja, und ich meine, in der Tat, die Zukunft ist für beide Seiten der Diskussion offen und hinter einem Nebel der Unwissenheit versteckt. Das ist auf jeden Fall so. Und jetzt müssten wir eben genauer angucken, was sind denn die Gefahren? Und ich sehe zwei sehr, sehr krasse Gefahren, die von den Gegnern des Pazifismus hier unterschätzt werden. Die eine Gefahr ist natürlich die tatsächlichen Opfer dieses Krieges auf allen Seiten, die, wenn man auf eine militärische Gegenwehr verzichtet hätte, in diesem Ausmaß nicht gekommen wären. Das ist die eine Sicht auf das Problem. Und das andere ist die Gefahr für den Frieden in Europa, die Gefahr eines Atomschlags. Fangen wir vielleicht kurz mit
durch Eskalation. Ich würde auch gerne erst bei dem ersten einhaken. Sie sagten gerade, dass wenn man darauf verzichtet hätte, zu unterstützen, hätte man weniger Opfer in der Ukraine?
Ja, das ist eine Sache. Jetzt haben wir ja einen kontrafaktischen Satz, nicht? Also was wäre, wenn? Ja. Und die Gegner des Pazifismus, die argumentieren ja sowas so ungefähr so, dass sie sagen, wenn die Ukraine sich gar nicht gewehrt hätte oder früh kapituliert hätte, dann hätten die Russen vor Ort einen Völkermord begangen. Und da sage ich erstmal ganz skeptisch, das wissen wir nicht, dass das so gekommen wäre. Und jetzt müssen wir mal die Opferzahlen nebeneinander legen. Da gibt es ja sehr, sehr schlechte Informationen bislang nur drüber. Das wird, glaube ich, bewusst unter Verschluss gehalten. Aber es gab Mitte November eine Schätzung von einem hohen amerikanischen Militär, die ich für ziemlich seriös halte. Und der hat gesagt, wir haben einerseits unter den Zivilisten in der Ukraine ungefähr 40.000 Todesopfer. Und dann haben wir auf Seiten der russischen Armee ungefähr 100.000 Soldaten, die entweder gestorben oder kampfunfähig geschossen worden sind. Und auf der ukrainischen Seite ungefähr genauso viele. Das war Mitte November. Das ist natürlich nicht hundertprozentig belastbar, aber das war eine seriöse Schätzung. Und das ist ein Ausmaß von Toten, das mir ein Gruseln über den Rücken laufen lässt. Und wenn ich mich jetzt frage, was die Gegenseite, mit der ich mich auseinandersetze, behauptet, die müssen ja sagen, dass wenn die Ukraine sich gar nicht militärisch gewehrt hätte, die russische Armee hergegangen wäre und 40.000 Zivilisten abgeknallt hätte. Mhm. Und woher wollen die das wissen? Woher wissen die, dass eine Armee einfach so losgeht und sich nicht wehrende Zivilisten in dieser Größenordnung ermordet? Da ist eine bestimmte Wertung drin, nämlich eine Wertung der russischen Kultur, der russischen Armee. Und da ist ein Pessimismus drin. Und diesen Pessimismus, den haben wir nicht durch irgendwelche Fakten unterlegt, sondern der ist frei improvisiert. Und mit demselben Recht können wir auch optimistisch drauf gucken und sagen, das Ermorden von sich nicht wehrenden, lächelnden, singenden Zivilisten ist eine scheußliche Angelegenheit. Das macht fast kein Mensch. Unser Menschenbild spricht dagegen, dass in diesem Ausmaß solche Verbrechen passiert werden.
Ich folge mal Ihrem Gedankengang. Deshalb haben wir Sie eingeladen. Und gleich gehen wir nochmal in die Auseinandersetzung drüber. Sie sagen ja eigentlich, wenn man jetzt nicht unterstützt hätte vom Westen aus mit Waffen, hätte man viele Menschenleben praktisch gerettet.
Gerettet ist vielleicht das falsche Wort. Es wären vermutlich viele nicht gestorben, die de facto gestorben sind. Zum Beispiel in Mariupol. Das ist ja eine unglaubliche, schreckliche Geschichte.
Dann würde diese Stadt noch existieren. Also das, was jetzt existiert, ist ja fast keine Stadt mehr.
Genau.
Das ist ein wichtiger Maßstab. Leben, Ne? Das haben sie ja jetzt gesetzt als Maßstab. Blendet aber vielleicht Konsequenzen aus, die später kommen. Also unabhängig von der Frage, was passiert wäre, könnte man aber sagen, auf jeden Fall hätten sich Grenzen verschoben. Ja. Und wir hätten etwas toleriert, und da sind wir jetzt bei den Argumenten auch der von Ihnen benannten Gegenseite, was vielleicht zu weiteren Schritten geführt hätte.
Genau. Also was wir vielleicht erstmal sagen sollten, ist, dass es extrem schwer ist, aus einer philosophischen Perspektive Menschenleben aufzuwiegen gegen beispielsweise die Frage der staatlichen Unabhängigkeit versus Diktatur, Fremdbestimmung, Unterdrückung durch die Russen. Ja, das, wie bewertet man und wie berechnet man das? Worauf ich erstmal nur aufmerksam machen möchte, ist, dass es für den Preis der Unabhängigkeit irgendeine Obergrenze an Toten gibt. Und wir nähern uns an diese Obergrenze, wo wir sie genau auch hinsetzen mögen, immer stärker an. Und das ist eine Rechnung, die ist brutal, aber es ist klar, dass es nicht im Sinne der Ukraine sein kann, einen gigantischen Blutzoll zu zahlen, um vielleicht die Unabhängigkeit aller ihrer territorialen Einheiten aufrechtzuerhalten.
Ja. Aber ist die Ukraine nicht, ist das nicht diejenige, die beurteilen muss, was der Preis der Freiheit ist? Und das führe ich jetzt mal als anderen Griff ein. Sie haben die Menschenleben genannt und das kann ich sehr gut verstehen. Und es ist wirklich schwer, das aufzuwiegen. Aber es wird ja argumentiert, wenn man nun nicht sich wehrt, dann verliert man da eine Freiheit. Man lässt auch den Aggressor gewähren in Praktiken, die auch dann Freiheit rauben. Und die Bewertung, was die Freiheit wert ist, muss ja doch bei dem bleiben erstmal, der sie verteidigt. Also bei der Ukraine selber, die dann um Hilfe gebeten hat.
Ja, auf jeden Fall. Und wir können von außen locker drüber reden. Das fühlt sich auch sehr falsch an, da von außen irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich denke aber, da wir ja gefordert sind, Waffen zu liefern, müssen wir mitdenken. Und diese Art von Bereitschaft, wirklich zigtausende an Menschenleben zu opfern für eine staatliche Unabhängigkeit, ist etwas, was aus meiner Sicht ab einer bestimmten Grenze jedenfalls nicht mehr akzeptabel ist. Und wir haben das ja oft so, dass man das gar nicht genau vorhersehen kann, was die Folgen sein werden, wie lange es dauern wird und so weiter. Und die russische Armee kämpft und kämpft und kämpft. Und es ist nicht abzusehen, dass die irgendwie aufgeben werden. Es wird einfach immer nur noch alles immer, immer schlimmer. Und ich würde gerne einen optimistischen Gegenblick drauf setzen. Und zwar ist es ja so, dass wir in den Nachrichten immer die ganzen Kampfaktionen kriegen, die Erfolge dieser und der anderen Seite. Und wir blicken auf die Sache immer durch die militärische Brille. Und es ist jetzt ein wichtiger Teil des Pazifismus, für den ich plädiere, dass wir bereits bei der Betrachtung der Wirklichkeit anders gucken sollten. Und das heißt sowas wie, dass wir systematisch nach friedlichen Konfliktlösungsmöglichkeiten Ausschau halten sollten. Einerseits für die Planung, aber auch andererseits auf der Suche nach Beispielen, bei denen das beispielsweise funktioniert hat. Und das finde ich jetzt schockierend, dass die positiven Beispiele dieser Art aus dem Ukraine-Krieg praktisch nicht bekannt sind.
Welche zum Beispiel?
Es hat eine Studie gegeben, da ist ein katalanischer Wissenschaftler bis Juni letzten Jahres in der Ukraine gewesen und hat versucht, systematisch die Beispiele zu sammeln. Diese Studie ist in der Öffentlichkeit praktisch nicht bekannt und sie enthält ein paar hundert Beispiele zivilen Widerstands, die Erfolg gehabt haben. Viele sind sehr klein und ich erzähle jetzt mal das allerstärkste Beispiel, das glaube ich wirklich nicht so bekannt ist. Und zwar ist am 26. März letzten Jahres die russische Armee in Slavutich einmarschiert. Das ist nicht weit von Tschernobyl, wo viele Arbeiter der ehemaligen Atomanlage in Tschernobyl gelebt haben. Diese Stadt ist eingenommen worden. Sie hat ungefähr 40.000 Einwohner. Und dann ist die russische Armee hergegangen und hat den Bürgermeister festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Und die Zivilbevölkerung ist auf den Marktplatz gegangen und hat singend und lächelnd sich der Armee der Russen entgegengestellt. Ganz friedlich, ohne jede Aggression. Die russische Armee hat ein paar Explosionen in die Luft geschossen, um die Leute zu verschrecken. Das hat die aber nicht beeindruckt. Und dann hat es, während diese Demonstration stattfand, von immer mehr Zivilisten gegenüber der russischen Armee Verhandlungen gegeben. Und das Ergebnis der Verhandlungen war ein doppeltes. Einerseits der Bürgermeister wird wieder freigelassen. Andererseits dürfen die Russen gucken, ob in den Häusern Waffen versteckt sind. Die Leute hatten versprochen, dass sie nicht bewaffnet sind. Und die haben in der Tat dann bestätigt, dass die Stadt unbewaffnet war. Und während noch die Demonstrationen liefen, so beschreiben es Teilnehmer der Demonstration, waren die russischen Soldaten total schockiert davon, dass ihnen friedliche, singelnde, lächelnde Menschen gegenüberstanden. am 28.03. ist die Armee dort abmarschiert.
Und jetzt ist es unter russischer Herrschaft?
Nein, es ist unter ukrainischer Herrschaft.
Mhm. Interessant.
Und solche Fälle sind eben nicht bekannt. Und ich meine, das ist damals improvisiert worden. Ja, das ist nicht von langer Hand geplant worden, wie es Pazifisten empfehlen, sondern das ist improvisiert worden. Ein großer Erfolg, ein Erfolg, eine optimistisch stimmende Geschichte unter vielen, vielen Horrormeldungen. Nur mein Punkt ist, wenn wir gar nicht erst uns auf die Suche machen nach Beispielen, wie das funktionieren kann, dann werden wir diese Beispiele auch nicht finden.
Aber interessant, Herr Müller, diese These des Faszifismus in dieser WDR5-Redezeit vertreten, ist natürlich, dass es da auch eine Gegenseite braucht, die beeindruckt ist und dann eben nicht schießt und diesen friedlichen Widerstand eben nicht tötet.
Exakt so. Und wenn wir jetzt uns fragen, wie wahrscheinlich ist denn das? Ja, da hängt sehr viel von unserem Menschenbild ab. Es gibt Leute, die haben ein pessimistisches Menschenbild und die sagen, am Ende kann der Mensch nur mit vorgehaltener Knarre zur Raison gebracht werden. Das ist eine Position, die kann viele empirische Daten auf ihrer Seite anführen. Gut. Und dann gibt es die optimistische Gegenerzählung. Der Mensch ist in sich gut und wird nur unter Beschuss immer weiter brutalisiert. Und dann ist die Idee der Pazifisten, dass wir diese Idee, auf den Menschen zu blicken, endlich mal ernst nehmen sollten und das endlich mal ausprobieren sollten. Wir haben Weisheitslehrer seit Jahrtausenden, die das vorschlagen und das wird nie ausprobiert.
Ja, allgemein würde ich Ihnen zustimmen, aber hier müssen wir doch ganz konkret uns angucken, mit welchem Menschen und mit welchem Regime wir es zu tun haben in Russland. Und meinen Sie, dass all diese negativen Zuschreibungen jetzt nur während des Krieges passiert sind?
Nein,
oder
nein.
Haben diejenigen recht, die sagen, wenn man Putin gewähren lässt und die russische Armee, dann ist das nicht aufzuhalten und dann ist der Maßstab vielleicht noch ein viel größerer, dass nämlich immer mehr Menschen in Europa in Unfreiheit geraten und eben nicht mehr in einer Demokratie leben, sondern in einer Diktatur.
Ja, das sind ja Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Und was wir jetzt können, ist die bislang gestorbenen Toten zu zählen und die Zahl ist gigantisch. Und dann muss man in der Tat eine Abwägung machen und das hängt sehr stark vom Weltbild ab, wie man diese Abwägung ausgehen lässt in Gedanken. Also was wird passieren, wenn? Das sind ja Prognosen, die wir überhaupt nicht sicher eintüten können. Und mir fällt halt auf, dass die Prognosen, die im Moment das Geschehen bestimmen, das sind sehr, sehr pessimistische Prognosen. Und so viel Pessimismus geben die Fakten nicht her. Und deswegen würde ich halt erstmal sagen, dass wir bei der Entscheidung zwischen Optimismus und Pessimismus eine Wahlfreiheit haben. Und da muss man sich selber überlegen, wie man sich dort positioniert. Und wenn man mit optimistischem Blick drauf blickt, hat man auch eher die Chance, die optimistischen Wege zu finden, die man braucht, um ohne diese unglaublichen Toten zu haben.
Ja, aber da wäre ich auch mal neugierig, was das für die Politik heißt. Denn Sie haben ja ein Beispiel angeführt, was jetzt nicht top-down von oben kam, sondern wo Menschen eben einen Weg eingeschlagen haben vor Ort, das Singen zum Beispiel und dann ein Zeichen gesetzt haben. Aber wenn wir das jetzt auf die Regierungsebene, auch in Deutschland heben, dann könnte es doch aber auch passieren, dass dieses Zaudern, was Sie eben als doch pazifistisch auch identifiziert haben, dazu führen kann, dass man zu spät kommt. Jetzt gerade, wo auch die Dynamik des Krieges schon so läuft, wie sie läuft.
Ja.
Und dass man eben dann doch mehr Leid verursacht, als eigentlich mit einem schnelleren Handeln. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, mir ging eben die Parallele durch den Kopf, wie hätten Sie das denn im Zweiten Weltkrieg denn argumentiert?
Ja.
Hätte man sagen müssen, zum Beispiel, wir hätten auch Millionen von Toten vermeiden können, wenn man Hitler nichts entgegengestellt hätte.
Ja, genau. Das ist auch ein wichtiges Thema in meinem Buch. Und zwar habe ich dort klipp und klar gesagt, dass ich, obwohl ich Pazifist bin, ihn nicht um den Preis der Verrücktheit hochhalte und die Barbarei der Nazizeit ist das eine Beispiel, wo es aus meiner Sicht völlig klar ist, dass der kriegerische Gegeneinsatz gegen Hitlers Verbrecher richtig gewesen ist. Namhafte Pazifisten des 20. Jahrhunderts, nämlich zum Beispiel der Logiker Bertrand Russell und der große Physiker Albert Einstein, die immer vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg für Pazifismus sich ausgesprochen haben, haben exakt an dieser Stelle gesagt, das ist die eine Ausnahme. Wenn es so schlimm kommt, können wir am Pazifismus nicht festhalten. Aber, und das ist jetzt meine Pointe, von einer solchen Situation sind wir total weit entfernt. Das lässt sich gar nicht vergleichen.
Warum meinen Sie das? Das können Sie doch auch nicht wissen, wie schlimm es werden könnte.
Gut, aber da müssen wir halt genau auf die politische Situation damals und jetzt gucken. Und ein verbrecherisches, menschenverachtendes System, wie es die Nazizeit in Deutschland gewesen ist, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, ist in Russland nicht gegeben. Das ist nicht so. Das ist zwar schlimm, auf der Welt ist vieles schlimm, aber dieses Ausmaß hat es natürlich nicht. Und das gehört, glaube ich, zu den Grundlagen unserer Gesellschaft, dass wir uns darüber auch einig sind.
Ich fände jetzt auch verkehrt, das jetzt eins zu eins alles zu übertragen. Ich glaube, da werden wir auch die beiden historischen Situationen nicht gerecht. Aber nehmen wir doch mal das Imperialistische darin. Also dieser Angriff auf einen Staat, der einen eben nicht angegriffen hat.
Ja.
Sondern den man jetzt versucht einfach einzuverleiben.
Ja, ja, ja.
Und wir nehmen es jetzt mal raus, weil ich habe das begriffen, dass Sie sagen, da ist eine Dynamik freigesetzt worden. Dass Sie sagen ja, das kam dann alles nacheinander. Es hätte nicht so weit kommen müssen, dass es ein Vernichtungskrieg wird. Aber die Grundsituation, da ist doch eine vergleichbar drin, also der Imperialismus.
Ja, und das ist einer der Gründe, warum ich schweren Herzens, aber doch mit großer Überzeugung am Ende des Buchs vorgeschlagen habe, dass wir der Gefahr, dass sich der russische Imperialismus noch weiter ausbreitet, etwas entgegensetzen müssen und können. Das sage ich blutenden Herzens. Ich würde gerne sehr stark investieren in dezidiert defensive Verteidigungssysteme an den NATO-Grenzen. Mhm. Wir haben einen Beistandspakt, wir haben einander versprochen, dass wir uns gegenseitig gegen Angriffe von außen verteidigen. Und wenn wir uns angucken, wie lausig die russische Armee ausgestattet ist und wie schlecht sie strategisch, taktisch, logistisch und so weiter unterwegs ist jetzt, dann bin ich sehr, sehr sicher, dass wir durch hinreichendes Maß an Abschreckungskräften an unseren Grenzen so massiv dort, martialisch dort stehen können, dass der Gedanke, uns da zu überrollen, sich von selber für jeden verbietet. Und das ist ein Signal, jetzt auch mal an meine nicht-pazifistischen Gegner, dass ich sage, da bin ich bereit, mit der Waffe zu drohen, weil die Kräfteverhältnisse so eindeutig zu unseren Gunsten dann sein werden, dass ich mir da keine großen Sorgen zu machen
brauche, dass das
ausbricht.
Genau. Ja, das ist aber die Logik des Kalten Krieges.
Das ist sie und sie ist auch auf Dauer nicht stabil. Ja, das ist keine Lösung für Jahrhunderte, aber sie ist für den jetzigen Moment das Rationale.
Und das heißt aber in der Konsequenz, dass man die russischen Truppen, dass man Putin in der Ukraine gewähren lässt.
Das ist, weil dieser Krieg ausgebrochen ist und nicht durch eine solche martialische Defensivaktion hat verhindert werden können. Das kleinere Übel, es ist entsetzlich, das jetzt zu sagen, es wäre besser gewesen, man hätte diese Entscheidung vor 11 Monaten getroffen. Es wäre noch besser gewesen, wenn die Ukraine seit der Annexion der Krim systematisch sich auf zivile Verteidigung vorbereitet hätte. Aber wir kommen ja mit diesen Vorschlägen immer zu spät und man muss irgendwann aus dieser Logik ausbrechen. Und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo die große Gefahr, die viele, denke ich, sehen, auch noch auf den Tisch gehört. Die Gefahr nämlich, dass unsere Waffenlieferungen so stark sind und so erfolgreich sind, dass die russische Seite glaubt, dass sie nicht nur diesen Krieg in der Ukraine verliert, sondern dass sie ganz am Ende ist. Und für diesen Fall hat Putin explizit angedroht, falls die Existenz Russlands auf dem Spiel steht, für diesen Fall hat er explizit angedroht, Atomwaffen einzusetzen. Und davor fürchte ich mich. Und jetzt scheint es ja so ein bisschen so, dass unsere Waffenlieferungen, die dauernd weiter gesteigert werden, so ein experimentelles Herantasten ist an den Punkt, kriegen wir das hin, die ukrainische Armee so stark auszurüsten, dass Russland den Krieg in der Ukraine verliert und vielleicht auch lautlos in sich zusammensinkt, ohne dass es knallt. Können wir das so genau dosieren? Und da sage ich, da mache ich mir Riesensorgen, dass wir das wissen, um diesen Prozess zu steuern, den ich begrüßen würde. Dieses Wissen haben wir nicht und wir sind ganz, ganz schnell an einem Punkt, wo, wenn auch nur aus Versehen, weil alle nervös sind, der Atomkrieg ausbricht. Und das ist eine Gefahr, mit der wir nicht spielen dürfen.
Die wir aber vielleicht verhindern können, wenn zum richtigen Zeitpunkt, und den würde ich gerne noch mit Ihnen ausloten, auch diplomatische Bemühungen passieren. Weil so viel Verständnis, glaube ich, ist auch in der ganzen Diskussion schon, dass man den anderen nicht ganz niederringen darf. Sie haben gerade auf die Gefahren hingewiesen. Und die Frage war, was ist der richtige Zeitpunkt?
Ja, also vielleicht ganz kurz. Hätten die Russen keine Atomwaffen, dann würde ich das ein bisschen anders sehen. Aber diese Gefahr ist einfach gigantisch und die ist nicht aus der Welt.
Ja, aber wann? Also wann ist da der richtige Zeitpunkt auf einen anderen Weg, den auch Lars Klingbeil, ich habe ihn schon zitiert, den SPD-Chef, der sagt auch, den Weg müssen wir stärken.
Ja, und ich meine, da wird dann immer gesagt, dass es der ukrainischen Seite vorbehalten ist, zu entscheiden, wann und worüber verhandelt wird. Aber das ist irgendwie klar, dass die Ansage von denen, wir kämpfen, bis wir gewinnen, die Kampfmoral dort natürlich auch hochhalten soll. Aber das ist nicht die Aussage, mit der wir aus diesem Krieg rauskommen. Und das wird heißen, dass es Kompromisse wird geben müssen. Und da sage ich, je früher man anfängt, ernsthaft zu verhandeln, umso besser. Und da hat der Westen natürlich auch einen Hebel, denn er kann ja die Waffenlieferungen an Verhandlungsgebote knüpfen. Und das machen wir bislang offiziell nicht. Ich denke, ich hoffe, dass das hinter den Kulissen gemacht wird, aber offiziell wird es ja nicht gemacht.
Olaf Müller, ich bin mir sicher, dass das viele Reaktionen auslöst, denn wir können, weil es so tief ist, das Thema und so viele Facetten hat, bestimmt noch eine halbe Stunde weiter diskutieren.
Ja.
Die Redezeit ist leider abgelaufen. Ich empfehle aber zum weiteren Verständnis eben Ihren Essay Pazifismus, eine Verteidigung bei Reklam erschienen. 116 Seiten, das hat man schnell durch.
6 Euro.
kann sich jeder leisten. Vielen Dank für den Besuch in der Redezeit und das Ganze ist natürlich als Podcast nach dieser Sendung nochmal nachzuhören.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
WDR 5.